herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst-Podcast der Evangelischen Kaschuner Gemeinde Mortshausen. Sie sind herzlich eingeladen, unsere Gottesdienste sonntags ab 10 Uhr zu besuchen. Natürlich können Sie auch über unsere Webseite unter der Adresse www.kaschunergemeinde-mortshausen.de Näheres über unsere Gemeinde erfahren. Wir hoffen, dass Sie aus dem folgenden Gottesdienst Anregungen für die vor Ihnen liegende Woche mitnehmen können.
Thema Stille. Ein Thema, was natürlich in die Adventszeit reinpasst. Nicht, weil wir alle in der Adventszeit Profis sind, was das angeht. Gerade die Adventszeit ist ja oft nicht geprägt von Stille. Aber es ist ein Thema, was heute reinpasst. Ein Thema, was vielleicht für den einen oder anderen sogar fast ein bisschen fremd zu sein scheint. Für manche stellt das Thema Stille sogar ja fast wie so ein Problem dar. Andere freuen sich über dieses Thema. Ja, es ist schon so, dass das kein so leichtes Thema ist. Für manchen ist die Stille vor dem Abendmahl schon viel zu lang. Dabei ist es gerade mal immer so circa eine Minute, da gucke ich immer drauf. Weil wenn man das nicht macht, ist man schnell geneigt, so eine Zeit viel zu schnell wieder zu beenden. Meistens ist es nur eine Minute und oft geht es uns doch so, wird man mit der Zeit fast ein bisschen unruhig. Ich habe mal in einem Gottesdienst gesagt, wir machen jetzt mal 5 Minuten nur Stille. Es war spannend, wie das dann beendet wurde, dann ging es los. Und überall in allen Ecken plötzlich hat man einen Eindruck gehabt, jetzt ist wie so die Spannung raus und endlich darf man wieder Geräusche von sich geben. Wobei das ja in der Stille ja nicht verboten ist, auch mal zu husten. Aber es ist ein Thema, was doch sicher uns, den einen oder anderen, mich herausfordert. Vor allem nicht unbedingt am Sonntag, sondern auch im Alltag. Vor allem auch für Menschen, die so vom Typ her eher Leute sind, die so die Macher sind, die Schaffer. So sich hinzusetzen, nichts zu tun oder beziehungsweise still zu sein, auf Gott zu hören, das fällt manchmal echt schwer. Und mir auch. Dennoch ist die Predigt auch heute nicht nur das Thema Stille, eine Einladung, eben jetzt die Hände in den Schoß zu legen und nichts mehr zu machen. Denn eigentlich hat Stille ja auch immer etwas, was mit zu tun hat. Es geht nämlich um das Hören. Und dann habe ich überlegt, warum sollen wir denn eigentlich still werden? Warum sollen wir still sein? Zum einen erwartet das Gott, er wünscht sich das und erfordert es sogar an manchen Stellen in der Bibel. Dann ist es so, dass Stille doch auch etwas ist, was uns gut tut. Etwas, was gut für uns ist. Etwas, wo wir unsere Beziehung zu unserem Vater im Himmel stärken können. Dann ist es ja auch so, dass wir dem Beispiel von Jesus folgen. Wir wollen ja Jesus Nachfolger sein oder wir sind Jesus Nachfolger und er hat es uns an vielen Stellen vorgemacht. In Matthäus 14, 23 heißt es, und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er dort allein. Jesus ist auch in die Stille gegangen. Er suchte in der Stille den Kontakt zu seinem Vater und deshalb musste er von den Menschenmengen weg. Er musste an einen Ort und manchmal oder oft waren solche Orte Wüsten, manchmal eben auch Berge. Das sind so Momente, wo eben man besonders alleine sein kann. Oder ich denke an seinen Dienstantritt, Stichwort Wüste. Da wurde er hingeführt. 40 Tage betete er und fastete er dort. Und zu guter Letzt sollen wir still sein, wenn auch Probleme vor uns liegen. Ich denke da an Beispiele auch aus der Kirchengeschichte oder aus Missionsgeschichten. Ich da an Hudson Taylor denke, für viele ein Begriff, der nicht mehr wusste, woher kommt für den nächsten Tag der Sack Reis. Und da konnte man schlecht was machen, sondern er hat sich hingesetzt, gebetet und am nächsten Tag war der Reis vorhanden. Still werden. Ein Beispiel für Stille finden wir im Alten Testament. Ein ganzes Volk war bedroht, stand vor einem riesigen Problem. Das Volk, wovon wir hier sprechen, ist das Volk Israel und sie waren in ägyptischer Sklaverei. Und wie es ihnen dort geht, sagt Gott selber bei der Berufung von Moses. Da heißt es im 2. Mose 3, Vers 9, weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Not gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Also Gott sieht, wie sein Volk leidet. Gott sieht, dass es seinem Volk nicht gut geht. Und deswegen bekommt Mose den Auftrag, sein Volk aus Ägypten hinauszuführen. Was er dann ja auch trotz aller Ausreden machen wird. Über die Berufung von Mose, das ist auch spannend, da kann man eigene Predigt mal drüber machen. Aber wir kennen ja die Geschichte. Der Pharao will sein Volk nicht ziehen lassen. Er hat sie stattdessen noch mehr arbeiten und schuften lassen. Und nur durch die 10 Plagen von Gott wurde der Pharao gezwungen, letztlich Israel ziehen zu lassen. Und Gott führte dann sein Volk mit der Wolkensäule, mit der Feuersäule, ließ sie ein paar Umwege machen und schließlich lagerten sie vorm Schilfmeer. Und dann heißt es, in 2. Mose 14, Vers 6, und er, die Rede ist vom Pharao, spannte seinen Wagen an, nahm sein Volk mit sich und nahm 600 auserlesene Wagen und was sonst an Wagen in Ägypten war, mit Kämpfern auf jedem Wagen. Und die Kämpfer jagten ihnen nach mit Rossen, Wagen und ihren Männern, mit dem ganzen Heer des Pharaos und holten sie ein, als sie sich gelagert hatten am Meer bei Pi-Hairot vor Baal-Zephon. Also die Israeliten, die hatten jetzt ein Problem. Die sind gegangen, lagerten vor dem Meer und das ägyptische Heer mit all seiner großen Kraft folgte ihnen. Und das war wirklich so, der Pharao mobilisierte alles. Und die Ägypter, das war ja kein Niemandsland. Da ist die Rede von 600 Kampfwagen. Diese zweirädrigen, von Pferde gezogenen Streitwagen waren in den Armeen des alten Orients gefürchtet. Sie waren wirksame Waffen in ebenem Gelände. Und diese Wagen, die waren zum Teil beschlagen mit Eisen, gepanzert. Sie wurden von einem Wagenlenker geführt. Noch ein Bogenschütze stand drauf und ein Schildträger. Und alle, die Ben-Hur kennen, haben ein Bild vor Augen für die Neueren oder Jüngeren von uns. Für die Jüngeren von uns, der Film Gladiator, auch da sind solche Wagen ja deutlich geworden. Es war ein machtvolles Instrument damals. Und diese 600 waren ganz besonders gute Wagen, denn es ist ja in unserem Text auch die Rede davon, dass er noch mehr Wagen mit hatte. Also das waren wahrscheinlich die Elitekrieger. Und außerdem heißt es, hat noch seine Reiter und sein ganzes Heer in die Verfolgung mitgebracht. Und wie war das mit den Israeliten, die eben noch durch ein Wunder von Gott aus Ägypten hinausgeführt wurden? Über sie heißt es, sie fürchteten sich sehr und sie murrten und schimpften gegenüber dem Herrn. Da heißt es, waren nicht Gräber in Ägypten, dass du uns wegführen musstest, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten geführt hast? Haben wir es dir nicht schon in Ägypten gesagt? Lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Es ist eine ausweglose Situation. Eine Situation, wo keiner der Israeliten wusste, wie es weitergehen soll. Nach menschlichen Gesichtspunkten, es gab keinen Ausweg. Es gab keine Möglichkeit, ihrem Schicksal zu entrinnen. Ihre Situation war wirklich zum Scheitern verurteilt, nach menschlichen Gesichtspunkten. Und was wäre die Lösung gewesen? Zurück in die Sklaverei oder sich töten zu lassen oder zu schwimmen. Und dann heißt es, da sprach Mose zum Volk, fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, was ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Ich weiß nicht, wie es euch gehen würde, wenn das ägyptische Heer vor der Tür steht und dann sagt jemand euch, ihr werdet stille sein. Das ist keine Aufforderung, es ist eine Tatsache. Ihr werdet stille sein. Gott sagt ihnen durch Mose, wie sie sich verhalten werden. Und trotz der großen Not sollen sie eben nicht auf das Heer schauen. Sie sollen auch nicht auf das Meer schauen, was vor ihnen liegt. Sie sollen auf den Herrn schauen und stille sein. Wie ist das denn bei uns? Worauf schauen wir denn gerade in großer Not? Von wem lassen wir uns führen und leiten? Und was sind die ägyptischen Heere in unserem Leben? Und das sind wirklich Fragen, die uns herausfordern. Gerade dann, wenn es um das Thema auch Probleme geht, wo wir den Eindruck haben, wir können nichts mehr machen. Wo wir den Eindruck haben, es geht nichts mehr vor und nichts mehr zurück. Aber manchmal ist das auch gerade dann schlimm, wenn man den Eindruck hat, eigentlich können wir was tun. Wie schnell vergessen wir, dass Gott auf unserer Seite ist. Und vielleicht wären wir an Israels Stelle so gewesen, dass wir angefangen hätten, Holz zu sammeln, damit wir noch irgendwie Schiffe bauen. Vielleicht hätten wir unsere Badehosen angezogen. Aber wären wir still geworden? Aber wie schon gesagt, still sein ist eben nicht gleich nichts tun. Es gibt drei Dinge, die uns die Bibel sagt, was wir in der Stille machen dürfen. Zum einen erkennen, dass Gott der Herr ist. Das ist der erste Gedanke, worauf ich gleich noch näher eingehen möchte. Der zweite Gedanke ist dann, wir sollen in der Stille auf seine Wundertaten schauen. Wir dürfen auf das schauen, was Gott getan hat. Und drittens, zu guter Letzt, sollen wir still sein, denn, wir haben es gehört, er wird für uns kämpfen. Der erste Gedanke war ja erkennen, dass Gott der Herr ist. Im Psalm 46, Vers 11 heißt es, seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Ja, ein Vers, der uns deutlich macht, was wir in der Stille tun sollen. Still sein, auf Gott schauen, selbst wenn die Ägypter vor der Tür stehen. Erkennen, dass Gott der Herr ist, ist auch noch viel mehr, denn diese Stille, die bringt mich doch meinem Herrn wieder näher. Wenn ich so still sein möchte, dann wird der Herr in meinem Leben größer. Und im Vertrauen wird er ganz auch neu für uns. Wir richten unseren Blick ganz neu auf ihn. Wir übergeben unser Leben neu in seine Hände. Auch auf die Gefahr hin, in der Stille, dass die Stille vielleicht manchmal auch ganz schön laut sein kann. Ich habe das schon erlebt, Situationen, wo ich endlich mal geschafft habe, zur Ruhe zu kommen. Und was war die Konsequenz? Gott hat mir gezeigt, also Heiko, da ist in deinem Leben etwas, was nicht gut läuft. Vielleicht solltest du da was verändern oder an anderer Stelle nochmal Beziehungen klären, die vielleicht nicht bewusst unversöhnt gelebt haben, aber wo man nicht wusste, wie sieht es eigentlich gerade aus? Ja, wenn wir still werden, kann es ganz laut sein. Denn Gott wünscht sich, dass wir gerade dann auch unsere Beziehung zu ihm wieder bereinigen. Denn das sind ja Dinge, die uns von ihm trennen. Und das ist manchmal ganz schön schmerzhaft, wenn Gott so auch den Finger auf die Wunden legt. Aber es ist auch sehr heilsam. Und wenn wir diese Ruhe aushalten, wenn unsere Beziehung zu ihm wieder bereinigt wird und bekräftigt wird, und dann schenkt uns Gott oft auch in Angesicht großer Not Ruhe und Gelassenheit. Er hat uns ja nicht verheißen, dass die große Not immer von uns abgewendet wird. Aber er hilft uns im Angesicht von Not. Und wenn wir nicht nur erkennen, was der Herr ist, sondern auch noch erkennen, was Gott im Leben von uns Menschen für Wunder wirkt, dann wird aus der Anbetung ein Lobpreis. Der zweite Gedanke war, wir sollen in der Stille auf seine Wundertaten schauen. In Hiob 37, Vers 14, da heißt es, das vernimm, Hiob, steh still und merke auf die Wunder Gottes. Wir kennen ja Hiob, der hatte alles andere als Grund, Gott zu loben. Und er bekommt gesagt, schau auf die Wunder Gottes. Er soll auf Gott schauen, er soll still sein, obwohl es in seinem Leben alles andere als still war. Auch er hatte ja ein ägyptisches Heer vor der Tür, nicht im richtigen Sinn, sondern im übertragenen Sinne. Bei ihm ist es nicht das ägyptische Heer, sondern der Teufel höchstpersönlich. Gott hat dem Teufel die Macht an Hiob überlassen, um ihn zu prüfen. Sein Reichtum, seine Familie wurde ihm genommen. Und dennoch hält er bis zuletzt immer an Gott fest. Die Frage an uns, auf was schauen wir im Angesicht großer Probleme? Schauen wir auf uns, schauen wir auf Gott, schauen wir auf die Probleme oder auf das Gute, was Gott uns schenkt? Das Volk Israel, das am Schilfmeer lagerte, hatte einen Blick auf die Probleme gerichtet. Deshalb fürchteten sie sich. Auf was hätten sie stattdessen schauen können in der Vergangenheit? Auf die Wunder Gottes. Gott hat sie auf eine mächtige Art und Weise aus Ägyptenland hinausgeführt. Und wenn ich mir manchmal so unterwegs bin in meinem Leben, dann wünschte ich mir so eine Wolkensäule, die mir sagt, wo ich lang gehen soll. Meistens haben wir eben keine Wolken und Feuersäulen, aber Gott zeigt es uns manchmal auf anderen Wegen. Ihr Lieben, in Problemsituationen ist es so wichtig, auf Gott zu schauen. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, die Israeliten, die hatten Feuersäule, Wolkensäule und wurden auf mächtige Art und Weise hinausgeführt. So was Großes erlebe ich nicht. Dann möchte ich euch nochmal Mut machen, auf die vergangenen Monate zum Beispiel in der Gemeinde zu schauen. Was hat Gott hier in unserer Mitte alles getan? Ich bin ja noch nicht so lange da, aber die Liste ist schon so lang. In den Hauskreisen wollen wir wachsen und erkunden gemeinsam das Thema Gaben. Menschen wurden auch unter uns geheilt oder haben Linderungen in schwierigen Situationen erfahren. Wir haben uns entschieden, als Gemeinde hinauszugehen und wollen gerne das Buscafé anbieten. Wir werden da das Ende Juni machen vom Termin, haben wir jetzt beschlossen, wenn die Finanzen zusammenkommen. Übrigens, ich sage nachher bei den Bekanntmachungen noch mehr, aber da hinten ist die Möglichkeit, dann auch was dazu beizutragen. Aber auch der Chor begeistert nicht nur uns hier im Gottesdienst, sondern regelmäßig in den Altenheimen oder gestern im Behindertenzentrum, oder Behindertenzentrum für junge körperlich Behinderte, eher so ähnlich. Also hier in Gladenbach. Was ist das für ein Dienst, den der Chor da tut? Das ist doch genial. Oder die Finanzen haben wir gehört, damit die der Versammlung sehen dieses Jahr überhaupt nicht schlecht aus. Unsere Gemeinde, die wächst zusammen. Wenn ich an die schönen Momente denke, nach dem Gottesdienst oder auch bei uns beim Geburtstag oben oder bei der Einweihung, das sind doch tolle Momente, wo wir als Gemeinde zusammenwachsen. Wir lernen uns Dinge zu sagen, die uns auch schwerfallen. Da denke ich an die Mitgliederversammlung oder auch an das Treffen, wo wir die Termine besprochen haben. Und wir sind füreinander da, wenn es uns schlecht geht. Das bekomme ich immer wieder mit, dass man hört, dem und dem geht's nicht gut, ich besuche den. Das machen wir. Und was ist das für ein Geschenk? Und da ist Gott doch so am Handeln und es gibt vieles mehr. Und natürlich gibt es auch in unserer Gemeinde Dinge, die nicht so positiv sind. Aber wenn wir still werden und nur auf das schauen, dann kommen wir nicht weiter. Aber wenn wir auf das schauen, was Gott wirkt in uns, um uns herum, dann werden unsere Herzen erfüllt, dann werden wir froh und freuen uns. Gott handelt auch heute noch, nicht immer mit der Wolken- und Feuersäule, aber in vielen kleinen Dingen. Und jeder erlebt das, hoffentlich. Vielleicht haben wir beim Jahresabschlussgottesdienst mal die Möglichkeit, auch zu hören, was Gott so mit euch im vergangenen Jahr gemacht hat. Vielleicht haben wir da auch die Möglichkeit, so ein Zeugnis teilzuhaben, wo wir davon hören und berichten, was hat Gott im Jahr 2014 getan? Es wäre schön, ich weiß nicht, wer moderiert, können wir noch besprechen. Aber das wäre doch auch mal eine tolle Sache, um einander anzuteilen, um einen Anteil zu geben. Ja, erzählt von der Größe Gottes, heißt es. Und zu guter Letzt heißt es, wir sollen still sein, denn er wird für uns kämpfen. 2. Mose 14,14, kann man sich schön merken. 2. Mose 14,14, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Was haben wir gesagt? Still sein, ihn erkennen und das, was er in der Vergangenheit Wundern getan hat, darauf zu schauen. Und dann wird er für uns streiten. Auch das ist kein Grund, jetzt die Hände in den Schoß zu legen. Vielmehr legen wir unser Leben eben ihm in seine Hände. Und da ist die Frage an uns, wollen wir das eigentlich? Ich habe als Krankenpfleger schon viele Menschen zu tun gehabt, viele Menschen kennengelernt, die haben ihr Leben lang gearbeitet und geschuftet, damit sie dann, wenn sie älter sind, so ihr Häusle haben und es ihnen gut geht. Und plötzlich merken sie, sind sie angewiesen auf Hilfe. Plötzlich müssen sie Hilfe in Anspruch nehmen, weil sie alt sind und krank. Und das ist eigentlich etwas, was ihnen so gar nicht liegt, was sie gar nicht wollen. Und das gilt eigentlich nicht nur für kranke Menschen, sondern das Gleiche gilt oft für uns auch im Glauben. Wir sagen zwar oft, dass wir Gott unser ganzes Leben geben wollen, aber oft ist es doch auch so, dass wir in manchen Bereichen unseres Lebens ihn eher ausklammern, wo wir vielleicht gar nicht uns helfen lassen wollen. Viel lieber mache ich doch das alles selber. Und wenn wir so leben, laufen wir am Wesentlichen vorbei. Denn wenn wir still werden, heißt es, wird Gott für uns streiten, wird uns den Weg ebnen. und sagen, wie die nächsten Schritte aussieht. Wir brauchen die Stille. Und aus der Stille heraus, aus der Beziehung zu ihm heraus, wollen wir dann auch handeln. Wir wollen ihm vertrauen und abwarten, was der Herr von uns möchte. Und dann ganz bewusst ihm die Probleme abgeben. Und dann erleben, wie er handelt. Ein Beispiel dafür aus der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 12. Da heißt es, so wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Also die Gemeinde bzw. Petrus stand vor einem großen Problem. Ihr Lehrer, Freund, ihr Meister, Petrus wurde ins Gefängnis geworfen. Und was machen sie? Sie planen keinen Putsch, sie planen auch keinen Aufstand oder wollen die Verantwortlichen irgendwie zur Rechenschaft ziehen. Sie planen auch keinen Gefängnisausbruch, sondern sie werden still. Sie vertrauen sich Gott an. Und wie geht's weiter? Was passiert? Der Herr wird für sie streiten. In Versen 7 bis 11 heißt es, und siehe, der Engel des Herrn kam herein und Licht leuchtete in den Raum. Und er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn und sprach, steh schnell auf. Und die Ketten fielen von seinen Händen. Und der Engel sprach zu ihm, gürte dich, zieh deine Schuhe an. Und er tat es. Und er sprach zu ihm, wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass ihm das wahrhaftig geschehe durch den Engel, sondern meinte, eine Erscheinung zu sehen. Sie gingen durch die erste und durch die zweite Wache und kamen zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führte. Das tat sich vor ihnen selber auf. Sie traten hinaus und gingen eine Straße weit und alsbald verließ ihn der Engel. Und als Petrus zu sich gekommen war, sprach er, nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich aus der Hand des Herodes errettet hat, vor allem, was das jüdische Volk erwartete. Also wie ich die Geschichte jetzt gelesen habe, ich dachte, faszinierend. Da kommt der Engel und erstmal ist der Raum voll Licht. Also wenn bei mir der Raum voll Licht ist, wache ich auf. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn morgens das Dachfenster nicht richtig zu ist, also das Rollo, dann wache ich auf. Aber der hat scheinbar gut geschlafen, der Petrus, denn der wurde nicht wach. Der Engel, der musste ihn erst einmal antippen, in die Seite stupsen und sagen, hier, steh mal auf. Und dann wurde er wach und dann lösten sich die Ketten. Und dann heißt es, das ist mir auch eben nochmal so deutlich geworden, dass er ihm quasi haarklein erzählt, jetzt zieh die Schuhe an, jetzt zieh deine Jacke an. Der muss wirklich noch nicht wach gewesen sein. Und dann führte er ihn hinaus an der ersten Wache vorbei, an der zweiten Wache. Und dann heißt es plötzlich, nun, und als Petrus zu sich gekommen war, mir ist erstmal so richtig bewusst geworden. Ich weiß nicht, ob das war nicht ein Schlafwandler oder wie, aber der wurde hinausgeführt und am Ende steht Petrus wahrscheinlich vorm Gefängnis und denkt, hoppla. Und das hat Gott getan. Da stand nämlich eine ganze Gemeinde dahinter und hat gebetet. Und der Engel des Herrn hat gehandelt. Und Petrus, er hat gefolgt. Der Engel hat ihm gesagt, was Sache ist. Er hätte ja auch liegen bleiben können. Aber das tat er nicht. Und Gott handelt, wenn wir uns ihm anvertrauen. Und wenn wir das machen, dann handelt Gott auch oft durch uns. Dann dürfen wir eben die Hände aus dem Schoß nehmen oder wie es heißt, wir dürfen die Beine in die Hand nehmen und folgen, wenn er uns etwas sagt. Und wenn die Israeliten nicht gehandelt hätten, dann wären sie am Schilfmeer ums Leben gekommen. Aber in dem Moment wussten sie plötzlich, was Gott von ihnen wollte. Und sie haben angefangen, das Gepäck auf die Tiere zu packen. Sie haben angefangen, die Rucksäcke wieder umzubinden. Oder haben schnell noch die Kinder, die irgendwo umhergewuselt sind, gesammelt und haben gesagt, jetzt geht's weiter. Jetzt gehen wir los. Und Gott hat gehandelt. Und das freut mich, das fasziniert mich an solchen Geschichten, auch im Alten Testament. Denn da wird die Größe Gottes so richtig deutlich. Und auch wir dürfen, wenn wir in solchen Situationen sind, wirklich die Hände aus dem Schoß nehmen und dann auch handeln, wenn er uns etwas sagt. Und wie oft haben wir das in unserem Leben, dass Gott plötzlich sagt, du Heiko, also jetzt solltest du vielleicht doch mal zu dem gehen oder zu der Person gehen. Oder jemand denkt, ich sollte jetzt mal den Heiko anrufen, dann gehe ich gemeinsam mit ihm zu einer Person. Oder wie oft haben wir das schon erlebt, dass Gott so in uns hineinspricht. Und dann ist es wichtig, dass wir handeln. Denn meistens ist dann das der richtige Weg. Über die Geschichte, der Herr wird vor euch streiten, habe ich noch eine Geschichte gefunden bei Axel Kühner. Da heißt es, eine Eiche wächst an einem Fluss, in vielen Jahren zu einem starken Baum heran. Wie viele Widrigkeiten und Gefahren, Erschütterungen und Belastungen hat sie schon überstanden. Aber eines Tages tobte ein so heftiger Sturm und reißt mit solcher Wucht am Stamm, Ästen und Zweigen, dass alle Gegenwehr der Eiche vergeblich ist. Alle Kräfte hat sie mobilisiert, um sich gegen den Sturm zu stellen, aber schließlich wird sie entwurzelt und stürzt in ihrer ganzen Größe in den Fluss. Als sich die Eiche vom Sturz erholt und ein wenig umgeschaut hat, sieht sie erstaunt die zarten Schilfrohre unversehrt am Ufer stehen. Und voller Bewunderung fragt sie die dünnen Halme, wie sie einen solchen Sturm haben überleben können. Die Schilfrohre sagen zum Baum, wir sind schwach. Wir können gegen einen solchen Sturm nicht kämpfen. Vielleicht hast du dich zu sehr angestrengt, hast verbissen gekämpft und dich völlig verkrampft. Wir lassen uns vom Sturm biegen, aber nicht knicken. Wir kämpfen nicht, wir fügen und wiegen uns. Und irgendwann hört der Sturm auf und so überleben wir. Ich wünsche uns, dass wir uns nicht gegen die Stürme stellen, sondern dass wir ruhig werden und dass wir eben in unserer Schwachheit Gott wirken und handeln lassen. Und das wünscht er sich. Er wünscht sich, dass wir ruhig werden und still. Und die Adventszeit ist eben eine Möglichkeit dazu. Ich wünsche uns, dass wir es schaffen, still zu werden, auf Gott zu warten und dann auch zu handeln. Amen.